Vater, wir sind hier. Und wenn das so ist, dass du diese Welt und uns ins Leben gerufen hast, dann sind wir hier heute, weil du das willst. Und deshalb sagen wir einfach mal Danke, dass wir hier sind und dass ein weiterer Tag dieses unseres Lebens vor uns liegt, uns geschenkt ist. Und weil wir hier sind, hat dieser Tag auch irgendwie Potenzial, einer der guten Tage unseres Lebens zu werden. Und so sagen wir dir Danke für diesen Tag und wir freuen uns darauf. Und wir bitten dich, dass wir dich bemerken an diesem Tag hier und da. Wir bitten dich, dass du denen Glauben schenkst, die im Moment es gerade schwer haben zu glauben. Und wir bitten dich, dass du uns etwas über dich lehrst oder die Welt oder uns selbst, was wir heute Morgen noch nicht wissen, dass wir heute Abend ein bisschen mehr gelernt haben, was uns gut tut. In diesem Sinne danken wir dir für diesen Tag, der vor uns liegt. Amen. So, das Thema heute Morgen. Gestern Abend war es ja Beten verändert den Beter. Heute Morgen heißt es Beten verändert die Welt. Ich glaube, gestern Abend war eigentlich im Blick auf das Gebet das wichtigste und zentralste Thema und heute Morgen ist es vielleicht das umstrittenste, das schwierigste. Also zumindest was meine Gebete angeht, muss ich schon zugeben, relativ oft hat das jetzt halt auch damit zu tun, dass ich hoffe, dass mein Gebet irgendetwas in dieser Welt, meistens meiner kleinen Welt, verändert. Also es geht heute, wenn man es langweiliger ausdrückt, um Fürbitte. Und wir hoffen uns da eine Kraft zur Hilfe zu rufen, die uns irgendwie hilft, in diesem Leben klarzukommen oder anderen hilft, die wir kennen oder so. Und ich schätze, mit diesem Thema haben wir beglückende Erfahrungen gemacht und bedrückende. Letzte Woche sagt ein sehr guter Freund von mir zu mir, und der ist schon lange, lange, lange glaubender, der sagte, und es ging um Gottes Einfluss auf diese Welt, und er sagte, Christoph, man muss ja jetzt auch mal schon ganz nüchtern feststellen, dass es ja nicht so oft ist, dass Gott eingreift. So hat er es mal formuliert. Dass es ja nun auch nicht so oft ist. So. Also das meine ich mit bedrückender Erfahrung, was Fürbitte angeht. Das ist also irgendwie für mich jedenfalls, ich weiß gar nicht genau, was der Roland gleich sagen wird, aber für mich ist es ein Thema zwischen Glauben und Zweifeln, wenn es beim Gebet um diesen Wunsch geht, den wir nach oben hin ausdrücken und der dann hoffentlich sich irgendwie in unserer Wirklichkeit festmacht. So, das war meine Vorrede. Roland hat gesagt, ja, du hast eine Vorrede machen, auch wenn du noch nicht weißt, was ich gleich sagen werde. Jetzt übergebe ich dir das Wort, vielleicht steigst du auch nochmal bei gestern Abend ein, keine Ahnung. Du hast jetzt ein bisschen Zeit mit uns.
Ja. Dankeschön. Guten Morgen. Ich würde darum bitten, dass wir ein ganz klein bisschen Licht auf der Seite kriegen, damit ihr nicht depressiv werdet. Ja? Ich habe einen Freund in Island, der ist oder bleibt, depressiv bleibt. Ich habe einen Freund in Island, der ist Pastor von einer großen Gemeinde Philadelphia und die haben da jetzt überall so Tageslichtlampen in ihre Häuser, die Isländer. Die haben es ja noch schlimmer als wir Deutschen. Und damit die nicht alle völlig depressiv sozusagen im Winter in den Keller gehen, haben die ihre ganzen Häuser ausgestattet. So. Er sagte, früher als Kinder mussten sie sich immer in der Sportraum, also in der Sporthalle versammeln und wurden so eine halbe Stunde beschienen irgendwie. Das ist so eine Erinnerung. Da mussten die sich alle dann so hinlegen und so. Und ich glaube sehr stark an das Licht als sozusagen Quelle der Freude, der Ermunterung, der Erfröhlichung. Und auch da sind wir ja schon sofort beim Thema, ja, weil dieses Thema ist, wie sehe ich eigentlich die Welt? Aber Christoph, wunderbar, vielen Dank für deine Einleitung. Ich fange wirklich noch mal ein bisschen gestern an. Und ich habe euch ja gestern, jetzt habe ich so was Schönes hier, das ist wirklich, kann jetzt mein Freund werden, gestern hatte ich im Grunde ganz einfach angefangen mit diesem biblischen Grundgebet. Wer von euch hat schon mal Hebräisch gelernt? Mut? Ja. Auch fünf Leute. Das ist auf Hebräisch Hineni, hier bin ich. Ja, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Also wir haben beim Ich versucht anzufangen und sind da nicht sehr tief eingestiegen. Erstmal gesagt, fühlen wir uns doch mal eben, nicht nur meine Brille, die ich jetzt auch wiedergefunden habe, sondern ich, hier bin ich. Ich, Das spürt er da. Genauso viel Muskeln wie ich hier bei mir. Seit neuestem mache ich mich, ja, genau. Also hier ist jetzt dieses Ich. Also ein bisschen dünn das Ich hier, aber egal. Machen wir es mal rot.
Geht einer fünf.
Könnt ihr das sehen? ICH. Habe ich übrigens mal vom Pastor gelernt, von der FEG, der war auch so jung und dynamisch wie Christoph Schmitter. Wenn du hier einen Punkt machst, hast du auf einmal Jesus Christus. Was uns das bedeuten soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich fiel mir gerade nur ein. Ja, es muss euch jetzt nichts sagen. Vielleicht ist es für irgendjemanden eine Offenbarung heute Morgen. Kann ja sein. Die, um die du gerade gebetet hast, die jetzt schon gekommen ist. Ja.
Und dann ist auf der anderen Seite dieses Du. Und ich mache jetzt mal ganz klassisch Gott nach oben, obwohl ich kann auch nach unten machen, weil er alles in allem erfüllt.
Und ich sage so gerne, Herr, jetzt bin ich hier. Ich bin in einem Luxuszimmer hier, das muss ich bekennen. Ich bin aber heute Abend bin ich schon wieder weg. Tut mir sehr, sehr, sehr leid, weil ich morgen früh in Karlsruhe bei Allianz Gebetswoche predige. Das war schon vorher fest, bevor ich zugesagt habe, hier zu kommen. Ja, nur, dass ihr das wisst. Und jedenfalls in dem Zimmer, wo ich bin, gibt es einen Fernseher. Hat sonst auch noch jemand einen Fernseher in seinem Zimmer? Das sind die wenigsten, ja. Und dann habe ich heute Morgen gedacht, ich mach das doch mal an, weil wer weiß, was in der Welt passiert, aber ich war jetzt auch nicht wirklich in der Lage, das Ding vernünftig rumzuschalten. Das hat irgendwie ein bisschen geklemmt. Und ich bin dann bei so einem Kindercartoon von so einer kleinen Hexe gelandet oder so eine kleine Hexenfamilie. Also normale Menschen, die aber hexen konnten. Und der Papa hat immer gesagt am Frühstückstisch, die Mutter, die irgendwie nicht da war, das Mädchen sollte nicht so viel Unnützes rumhexen. Das sollte also einfach nur, wenn es wirklich notwendig ist, hexen und nicht immer so. Ne? Und die hat dann aber gehext, dass zum Beispiel im Briefkasten ein toller Brief ist oder dass die Tür von selbst aufgeht oder irgendwie sowas. Ja? Und genau. Und das hat mich inspiriert und habe gedacht, ich will euch doch heute Morgen mal mit der Frage die Einleitung geben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beten und Hexen? Ja? Redet doch mal mit eurem Nachbarn darüber. Ja, was ist der Unterschied zwischen Beten und Hexen? Okay. 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 Okay, das reicht jetzt. Vielen Dank. Also die Frage ist, könnt ihr mir mal eben ganz kurz sagen, was habt ihr so besprochen? Sagt was. Gerade haben doch alle geredet, jetzt redet keiner mehr. Es ist ein typischer Effekt, aber irgendeiner. Hexen ist zuverlässiger. Okay. Bitte? Wenn man es kann, okay. Man sagt am Ende nicht Hex, Hex, sondern Amen. Ich merke, ihr seid Spezialisten. Ich wusste gar nicht früher als Kind oder Jugendlich, ich wusste gar nicht, was Hexen ist, aber ihr kennt euch aus. Das merkt man an eine kulturelle Veränderung von früher. Früher wäre das, gäbe es auch keine Sendung darüber gegeben. Aber ihr seid damit offenbar aufgewachsen, genau. Ihr wisst, was man sagen soll, Hex, Hex. Möchte jemand noch was Wesentliches beitragen? Ah, jetzt geht's ja richtig in die Tiefe. Beim Hexen sagt man, mein Wille geschehe. Und beim Gebet sagt man, dein Wille geschehe. Wow, können wir ein Buch draus machen. Das ist schon mal sehr gut, ja. Alles war gut, was ihr gesagt habt. Noch was anderes? Beim Hexen hat man selber die Verantwortung nachher. Ach so, sonst beim Gebet kann man die auf Gott abschieben. Okay, alles klar. Also man hat, okay. Aber man kann es dann wieder. Ich weiß das gerade nicht, ob ich in der richtigen. Wir sind hier bei der City Church, Würzburg. Ja? Christoph, war dir das bewusst, wie viel die Menschen sich hier mit Hexen auskennen? Oder war dir das bewusst? Beim Hexen geht es nicht um Beziehungen. Das habe ich akustisch nicht gehört. Beim Beten hext wer anders. Wisst ihr eigentlich, wo das Wort Hexen herkommt? Das hat was mit Hecke zu tun. Das ist jemand, der in der Hecke sitzt und aus der Hecke schießt. Ja, deswegen hast du auch einen Hexenschuss. Der kommt, hier sitzt einer in der Hecke und sozusagen der Heckenschütze. Das ist eine Hexe. Die hockt da in der Hecke und hext. Machen wir noch ein bisschen mehr Alliteration. Okay. Der Unterschied zwischen Gebet und Magie. Jetzt sage ich mal ein anderes Wort für Hexen, um mal von diesem Kinderdöns wegzukommen. Der Unterschied zwischen Gebet und Magie ist, das habt ihr gerade auch schon alle miteinander gemeint, gesagt und so weiter, dass da nicht eine direkte Beeinflussung passiert, ja, sondern dass es über einen Dritten geht. Ich habe euch jetzt hier so ein Dreieck aufgemalt. Ich bin wirklich grafisch hochbegabt. Das Ich ist klar, das bin ich oder das bist du, das ist der Beter, das ist die Beterin, der Betende, die Betende. Wir sind jetzt hier und dann wissen wir an, wir glauben wir, vermuten wir, hoffen wir oder befürchten wir, dass da oben ein Du ist. Ich habe es bewusst jetzt erst nicht mal Gott hingeschrieben, sondern da ist ein Du, an das ich mich wenden kann, an den ich mich wenden kann. Und dann ist aber hier eine ganze Welt und diese Welt ist schön, wenn es nicht gerade so kalt ist. Die Welt ist schwierig. Da sind Probleme, da sind Sorgen, da sind Nöte, da sind Krankheiten, da sind Kriege, da ist XXXXX. Da ist also ganz viel drin, was uns das Leben bedroht, schwierig macht, was wir gerne anders hätten, kann man auch sagen, wo wir es gerne anders hätten. Und jetzt hat der Mensch von Anfang an versucht, die Umwelt, die Welt, also das dritte, dieses dritte Glied hier zu beeinflussen. Das kann man auf normale Weise machen, sagen wir mal auf materiell natürliche Weise. Also da ist ein Baum, den will ich jetzt nicht haben, weil er mir im Weg steht. Also was mache ich? Ich säge den ab oder ich hau da mit der Axt drauf, bis das Ding umfällt und dann ziehe ich ihn weg. Oder im Zweifelsfall habe ich meine Diener, die das machen. Das ist noch bequemer, während ich zugucke. Okay, also dann, das heißt, ich beseitige diesen Baum, der mich stört, durch manuelle, materielle Arbeit. Einwirkung. Aber weil vieles ja nicht materiell und nicht so leicht direkt zu beeinflussen ist wie ein Baum, ist der Mensch als ein Wesen, das ist meine These, das immer schon mehr als Materie war, von Anfang her, vom Ursprung her eine geistige Dimension hat, darauf gekommen und sagt, ich habe ja auch noch geistige Kräfte und die kann ich ja ausprobieren. Und mit meinen geistigen Kräften kann ich ja versuchen, die Umwelt zu beeinflussen. Und weiß nicht, wer sich noch an Adrian Plass erinnert. Irgendjemand von früher, so ja. Und da gab es ja das Tagebuch eines, wie hieß das? Frommen Chaoten, und da war er noch 39,5 Jahre alt, da könnt ihr merken, dass er ein bisschen ein paar Jahre her ist. Und da sagt er ja, in der Bibel steht, der Glaube kann Berge versetzen, versuche ich doch mal in der Büroklammer anzufangen, ja. Und er steht sozusagen vor dieser Büroklammer, sitzt, die ist jetzt vor ihm, und er versucht sie sozusagen zu bewegen, indem er mentale Kraft auf diese Büroklammer ausübt, ja. Und die bewegt sich aber nicht, ja. Jetzt kann er unterschiedlich reagieren. Also er kann sagen, oh, mein Gebet ist noch nicht klar. Ich brauche noch mehr Glaube. Ja, ich muss noch mehr Glauben entwickeln. Irgendwie Glaubenskraft, was auch immer das ist, muss ich jetzt noch mehr entwickeln, um das zu können. Er kann auch sagen, Gott schläft heute gerade, hat keine Lust. Er kann auf verschiedenste Weise darauf. Er kann aber auch natürlich sehr überfliegermäßig sagen, diese Büroklammer bewegt sich nur, ich merke es gerade noch nicht. Ja, geht's ja auch. Also im Glauben bewegt die sich schon, in Wirklichkeit aber noch nicht. Ja, gibt's also, solche Einstellungen gibt's ja auch unter Christen. Ja, es ist zwar noch nicht, aber es ist dennoch schon. Ja, ein bisschen Problem manchmal, wenn das ein bisschen gespalten wird. Ja, aber das Problem ist eigentlich, dass er Hexen und Gebet verwechselt hat. Nämlich, Hexen heißt, ich habe die Fähigkeit, durch irgendwelche Glaubenskraft oder Gebetskraft oder durch die richtigen Worte, die ich sage, wie waren die nochmal, was muss man am Ende sagen bei Hexen? Ja, genau. Ihr kennt euch wirklich aus, also das hätte ich jetzt nicht beantworten können, ja. Durch das richtige Formular, durch die richtige Wortwahl, durch die richtige Haltung, durch den richtigen Zauberstab in der Hand oder was auch immer, durch den richtigen Tag im Jahr und den Mondschein, der genau richtig ist, kann ich sozusagen in einer direkten Weise die Umwelt beeinflussen. Mental, spirituell, eben nicht materiell. Ich hacke nicht den Baum weg, sondern ich versetze ihn durch die Kraft meiner Gedanken. Ja. Jetzt wird immer die attraktiven Damen kommen nach vorne. Die wissen warum. Genau. Auf jeden Fall, er verwechselt Hexen und Beten. Weil
bei der Magie ist sozusagen der Gedanke, ich kann die Welt direkt beeinflussen. Natürlich können wir die Welt direkt beeinflussen.
Wir sind ja auch jedenfalls in einem biblischen Weltbild von Gott als Mitschöpfer oder Schöpferinnen und Schöpfer nach ihm eingesetzt. Der Mensch hat ja Anteil an der Schöpfungsgestaltung Gottes. Wir sollen und dürfen die Erde entwickeln, bewahren, pflegen, hegen, sie weiterentwickeln. Deswegen ist auch Wissenschaft und Forschung und jeder Kuchen, den du gebacken hast, ist ja ein Akt der Kreativität, die von Gott in dich hineingelegt worden ist, von dem Kreator, dem Schöpfer. Und du hast Anteil, indem du deine Arbeit tust, an dieser Schöpfungskraft. Also wir sollen die Welt gestalten, aber es gibt eine Grenze oder es gibt mehrere Grenzen. Und die Frage ist, wo sind diese Grenzen? Dass eben manchmal das doch nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Und da ist das Zitat des anonymen Freundes von Christoph Schmitter, von dem wir jetzt mal ausgehen, dass du das nicht selbst geschrieben hast, sondern jemand anderes. Das war, ja, ein Freund hat mal gesagt, ne, und dann bin ich das selbst, aber diesen Trick würdest du nie anwenden, auf jeden Fall. Also, dieser von uns jetzt, für dich nicht anonym, für uns anonyme Freund von dir hat gesagt, nach vielen Jahren muss ich doch mal erkennen, so ganz so viel haben unsere Gebete ja nicht bewirkt. Ne? Er hat ja nicht ganz ausgeschlossen, dass sie ab und zu was bewirkt haben. Ja, nicht so oft. Ne? Aber jetzt ist natürlich sofort die Frage der Messbarkeit, was ist wie oft erstens, und die Frage ist auch der Erkenntnisbreite. Ich könnte mich persönlich in diesem Zitat besser wiederfinden, es war jetzt auch nicht von mir, wenn es noch einen kleinen Satz dazu gäbe, einen Nebensatz, eine Qualifikation, wo es heißen würde, erkennbar. Weil die Frage ist ja immer, was passiert, ohne dass ich es überhaupt wahrnehme und erkenne. Und im Augenblick, natürlich, wenn jemand stirbt, für den ich gebetet habe, dann erkenne ich, dieser Mensch ist jetzt gestorben. Und ich habe da auch schon die krassesten Sachen erlebt. Also ich habe auch schon erlebt, dass, in diese Richtung will ich jetzt nicht gehen. Also wo Leute auch daran im Glauben fast gescheitert sind oder gescheitert sind, weil sie sich sozusagen ganz darauf versteift haben, dass sie überzeugt sind, dass sie geglaubt haben, Gott hat ihnen das zugesagt, dass sie jetzt geheilt werden. Und es war aber dann doch keine Heilung, beziehungsweise, soweit wir erkennen, ist nicht die körperliche Heilung eingetreten, sondern der Mensch ist daran gestorben. Und da ist eine Grenze. Und diese Grenze macht es uns ja so schwer. Und wir haben eine doppelte Grenze. Und diese Grenze ist einmal die Grenze gegenüber Gott. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen gestern.
Nämlich die Grenze der Erkennbarkeit Gottes.
Dass ich ihn ja nicht sehe und normalerweise auch nicht höre und nicht erfahre. Umso seltsamer ist es, dass wir dennoch nicht aufhören zu beten. Ja. Dass sogar Atheisten beten, wenn es drauf ankommt. Oder Leute, die denken, sie wären Atheisten, vielleicht aber gar nicht sind. Sie sind vielleicht nur Enttäuschte von Kirche, Glauben, Christen etc. um Leben enttäuscht. Nennen das Atheismus, weil sie kein anderes Wort finden. Wenn es aber schwierig wird, auf einmal sagen sie, doch, wenn es da irgendjemand gibt, jetzt könntest du mal helfen. Dann denkt man irgendwie, hey, du glaubst doch gar nicht an den, ne? Also das ist auch eine bestimmte Art Atheismus. Also aber auch wir Christen, und auch das fand ich auch gut von Christopher, wir schwanken ja oder wir leben ja zwischen Glauben und Zweifel. Das halte ich übrigens für die normale christliche Existenz, nicht für die unnormale christliche Existenz. Weil das genau beim Petrus ja auch war, Herr, oder dieser Mann, der zu Jesus kommt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann eigentlich, ich bin da irgendwo dazwischen. Und das hängt mit dieser Grenze zusammen, weil wir, um es mal biblisch zu sagen, im Glauben und noch nicht im Schauen leben. Hört sich jetzt wie ein frommes Dings an, aber ist ein Zitat von Paulus. Wir leben im Glauben, noch nicht im Schauen. Es ist eine bestimmte Existenzform, in der wir jetzt leben, nämlich die des Glaubens. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine Zuversicht dessen, was man... Zwei Leute haben es richtig gesagt? Drei? Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, Hebräer 11, Vers 1, dessen, was man nicht sieht. Ja, und wie geht's weiter? Das weiß ich jetzt gerade wiederum nicht auswendig. Hat jemand, bitte? Wer eine Bibel hat, möge sie mal eben aufschlagen auf Hebräer 11 und 11,1 vorlesen. Also eine Existenz im Glauben, sobald ihr da seid, erhebt eure Stimme und redet in meine Stimme hinein. Eine Form, ich sehe etwas noch nicht, aber ich bin dennoch, ich gehe davon aus, dass das dennoch da ist. Wer hat? Und weiter? Okay, also dann liest du mal bitte den ganzen Vers 1. Ja, okay. An dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht, das ist eigentlich ein Paradox, was da in diesem einen Satz steht. Ja? Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ja, ist es jetzt eine Zuversicht oder ist es eine Hoffnung? Was ist es jetzt? Eine feste Zuversicht oder eine Hoffnung? Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also hier ist eine Grenze und der Glaube glaubt, dass trotz der Grenze da die andere Wirklichkeit ist, sprich Gott. Und die zweite Grenze, von der ich gerade sprach, ist die zwischen der Welt und mir. Dass ich eben nur begrenzten Einfluss auf die Welt habe. Und jetzt kann ich an dem Thema Welt, kann ich jetzt einfügen. Die ganzen konkreten Erscheinungen, die diese Umgebung auf mich hat. Zum Beispiel meine Kinder. Ja, ich habe einen Einfluss auf die Kinder, aber auch nur einen begrenzten Einfluss. Ich habe möglicherweise einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin. Ja, ich habe einen Einfluss, aber auch möglicherweise nur einen begrenzten Einfluss. Oder hat jemand völlige Kontrolle, ja? Dann bitte ich da irgendwie ganz teuer bezahlte Seminare zu anzugeben. Ich verspreche dir, du wirst reich werden, ja? How to control your husband, ne? Und dann Teilnehmergebühr fürs Wochenende 1101 Euro, genau. Das wird voll sein, ja, genau. Und da ist ein Regen und das Gemeindesommerfest naht und wir haben alles so schön vorbereitet und dann sind die Würstchen ja sind auch schon eingekauft und jetzt kommt diese Regenwolke und sie kommt immer näher und es fängt schon an zu tröpfeln und irgendeiner sagt, jetzt beten wir, ja? Wir beten jetzt, dass das nicht regnet, ja? Ich habe auch mal gehört, da war eine Gemeinde in Amerika, da haben die auch gebetet und da hat es dann auch nicht geregnet, ne? Also beten wir jetzt, dass es nicht regnet, ja? Und jetzt gibt's zwei Outcomes. Die einen ist, also Nummer eins, es regnet doch. Dann sagen die, die sowieso Zweifler sind, ja, hat ja wieder nicht funktioniert, ne? Und die anderen denken vielleicht, weiß ich was sie denken, irgendeiner war ein Sünder unter uns und deswegen hat das nicht funktioniert. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich das zu erklären, sozusagen. Oder es regnet nicht, dann sagen die, die geglaubt haben, ja, seht ihr mal wieder, ihr Zweifler, es hat ja doch funktioniert. Aber wir wissen, das ist so ein bisschen, da sind Grenzen. Sagen wir mal so, es gibt Grenzen. Und das ist ja das Spannende beim Gebet herauszufinden, wo ist die Grenze und wo kann ich, also wo bringt das überhaupt was zu beten? Und wo bringt es eigentlich nichts? Wo wäre es eigentlich konsequenter zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, so das war das letzte Gebet meines Lebens und den Rest schauen wir jetzt, wie es sich entwickelt. Ja, das könnte man ja auch sagen. Ja, also man könnte sagen, wenn es sowieso nichts bringt, dann lasse ich es jetzt einfach mal sein. Genau, einige nicken ganz fröhlich, genau. Das ist aber möglicherweise ist ja Gebet was ganz anderes. Vielleicht ist Gebet ja was völlig anderes, als dass ich durch Gebet die Welt beeinflusse. Vielleicht verwechsel ich ja dauernd Gebet und Hexen oder Magie oder Beeinflussung. Hexen hört sich so ein bisschen witzig an, Magie hört sich sehr negativ an, Beeinflussung hört sich etwas neutraler an. Also bringt das irgendwas? Um euch mal eben aufzumuntern, werde ich euch jetzt eine kleine Gebetserhörung von mir erzählen, ja? Jeder Schluck Kaffee ist eine Gebetserhörung, genau. Ich bin heute so spät zum Frühstück gekommen, dass ich gebete, oh Herr, wenn doch noch Kaffee da wäre. Und siehe da, es gab zwar einzige Hindernisse, ich musste dann an diesem Ding da anstehen, aber als ich das gewältigt hatte, hatte ich auch noch Kaffee. Also, und jetzt sogar noch. Also, wer von euch hat schon mal eine Gebetserhörung erlebt? Okay, zweite Frage. Wer ist sich unsicher, ob er schon mal eine erlebt hat? Sind auch ein paar, okay. Wer sagt definitiv, meine Gebete sind noch nie erhört worden? Er muss jetzt nicht aufzeigen. Ja, definitiv, weiß ich. Kein einziges meiner Gebete ist je erhört worden. Ja, okay, da sind wir auch nicht ganz so. Ich sehe jetzt keinen, der jetzt den Finger gehoben hat. Aber es ist halt so, ist ein Spannungsfeld. Ne? Deswegen ist das Thema ja auch, von Belang für uns. Wir waren im Sudan. Nordsudan mag ich sehr, weil es regnet dort nie. Und das bedeutet auch, es wächst dort nichts. Außer direkt am Nil, wo man ein bisschen bewässern kann, so mit so Wasserrädern, die von Kühen angetrieben werden, seit neuestem von kleinen Dieselmotoren. Aber kein Baum, kein Strauch, soweit das Auge reicht. Das heißt, du siehst also wirklich wie in Ostfriesland wahnsinnig weit, ob da jemand kommt und so. Wenn du ein Foto machen willst, hast du einfach nur Sand und Steine, das ist wunderbar, nichts, was stört. Gut. Und dort lebten die Vorfahren dieser Leute, mit denen ich da arbeite, die waren Christen, die waren etwa 1000 Jahre Christen, von 500 bis 1500 und sind jetzt alle Muslime geworden. Also eine ganze Kultur, ein ganzes Volk mit einer eigenen Sprache, die mal christlich waren und jetzt alle muslimisch sind, bis auf eine Handvoll, von denen wir wissen, dass sie heimlich oder halbheimlich an Jesus glauben. Aber wir kennen auch nur 4 oder 5. Okay, dort gibt es halt auch altägyptische Tempel und viele Ruinen, da gibt es viel Sand. Jedenfalls eines Tages, wir haben dort öfters mal gewohnt, haben wir mit einer der Krankenschwestern, die dort gearbeitet hat, Barbara, die kommt ja auch aus der Nähe, also hier irgendwo, sind wir in Mittelfranken eigentlich, ja, ne, oder? Ja, so im Mittelfränkischen, ja. Genau, ich sage jetzt nichts über Franken, das würde jetzt zu weit führen. Bitte? Ja, glaube ich. Gottes bester Gedanke ist und bleibt der Franke. Auf jeden Fall, jedenfalls sind wir spazieren gegangen und da gibt es so schöne Scherben aus alter Zeit, so manchmal bemalt und so von Töpfen oder von Schalen oder irgendwas. Und die Barbara, die von hier aus Mittelfranken kommt, und Elke, meine Frau, die finden immer so schöne bemalte Scherben. Und ich finde immer nur so sandfarbene, braune, ockerfarbene, ja. Irgendwie sehen die schönen Scherben, ne? Und ich sehe überhaupt keine schönen Scherben. Ich fand das ungerecht, ja. Gut, bei uns geht das in den gemeinsamen Besitz über, das ist dann nicht ganz so schlimm. Aber ist ja eigentlich auch nicht die Scherbe an sich, sondern das Finden. Hey, ich habe hier was Tolles gefunden. Im nächsten Jahr, als wir wieder da waren, habe ich ein wirklich weltbewegendes Gebet gesprochen und habe gesagt, Herr, ich will auch mal eine schöne Scherbe finden. Ja? Ich würde mal sagen, dieses Gebet hat weder mit Lob und Anbetung Gottes sehr viel zu tun, noch mit der Bewegung der Welt in Richtung Weltfrieden, sondern eigentlich nur mit mir. Ja, ich will mal was Schönes finden. Und wir laufen da wieder so rum. Es war ein Ausflugstag auf der Insel im Nil. Sai heißt die Insel. Ich bück mich und heb so ein Schärpchen auf. Und auf einmal sehe ich, da ist eine Schrift drauf. Und ich erkenne das unschwer, dass das Altnubisch ist. Now, Altnubisch ist so mit griechischen Buchstaben geschrieben, also leicht zu lesen für mich, weil Griechisch hatte ich in der Schule, kein Problem. Und ich weiß, das haben sie aufgehört, etwa 1400 zu schreiben. Danach hat das niemand mehr geschrieben. Aus verschiedenen Gründen. Und da stehen also vier Buchstaben drauf. Iota, Sigma, Omikron, Y. Also zusammengesprochen Isu, Jesus. Das heißt, hier im Sand im Nordsudan liegt eine Scherbe. Das ist die einzige, die wir je gefunden haben, wo was drauf geschrieben ist. Da steht auf Altnubisch der Name Jesus drauf. Mindestens 600 Jahre alt, vielleicht aber auch, sagen wir mal von 1400 oder von 1300 oder von 1200. Sagen wir irgendwas, die ist 700 Jahre alt. Diese Scherbe liegt jetzt 700 Jahre dort im Wüstensand und wartet auf den Tag, an dem Roland Werner aus Marburg dort vorbeigeht und sagt, Herr, ich möchte auch einmal eine schöne Scherbe finden. Ich bücke mich, ich hebe eine Scherbe auf, darauf steht Jesus. Nee, die Elke hat das nicht gemacht, Christoph Schmitter, weil die kann nicht Old Nubisch schreiben, tut mir leid. Die Theorie stimmt nicht. Diese Scherbe liegt jetzt bei mir. Ich habe sie, ohne sie bei der archäologischen Behörde zu registrieren, ausgeführt. Da würde in den nächsten 500 Jahren niemand vorbeikommen. Und selbst wenn, dann würden sie sich dafür nicht interessieren. Also, finde ich mal interessant. Sowas. So, jetzt habt ihr mal so 5 Minuten Zeit, miteinander in kleinen Gruppen von 3 oder 4 über dieses Thema Welt bewegen, Hexen beten und eure wunderbaren Gebetserhörungen mal miteinander zu reden. Viel Spaß dabei. Macht die Gruppen ein bisschen größer als 2 Leute, so 3, 4 Leute. Es gibt ja einen Vers in der Offenbarung, der fälschlicherweise von manchen gedeutet wurde, als wären im Himmel keine Frauen. Ich wollte euch nur da hinweisen, wenn euch diese Lehre je begegnen sollte, dann solltet ihr sie nicht, also diese seltsame Lehre, dass es im Himmel keine Frauen gäbe, haben manche auf dem Vers Offenbarung so und so aufgebaut, wo es heißt, es war eine halbe Stunde Stille im Himmel. Ja, also ich wollte nur vor dieser Ansicht warnen, sozusagen, genau. Gut, jetzt haben wir die Hälfte des Raumes schon mal zu Feinden gemacht und alle Mitfühler auch noch. Genau. I am sorry, ja. Ich habe mal in Schwaben, da war ich in Dynamissio, das war in der Dynamis, das war so ein großer Jugendkongress, da waren ein paar Tausend, da habe ich mal gepredigt, schon lange her, heutzutage wäre ich nicht mehr zu großen Sachen eingeladen, nein. Aber auf jeden Fall habe ich da gesagt, ich hätte einen Witz über Schwaben und so weiter und die Elke saß im Publikum und als ich das sagte, saß ein junger Mann, der saß hinter ihr zu seiner Freundin und der will Christ sein. Ja? Allein einen Witz zu kennen über Schwaben war sozusagen schon fast wie ein Sakrileg. Ja? Ich habe dann noch weiter gesagt und habe gesagt, den erzähle ich aber nicht, weil ich auch viel von Schwaben gelernt habe, den erzähle ich mir erst, wenn mir jemand 5 D-Mark dafür gibt. Also ihr merkt, das war in D-Mark-Zeiten. Ne? Das fanden sie dann noch weniger witzig. Ne? Und ich musste mich am Abend vor der Abendveranstaltung richtig gehend entschuldigen mit Verneigung, weil mir von der Moderation gesagt wurde, dass ich sozusagen meinen ganzen geistlichen Dienst an diesen jungen Menschen zerstört habe, hätte dadurch, dass ich diesen Witz sozusagen nicht erzählt habe, ich habe den ja gar nicht erzählt, aber sie einen kannte, habe ich dann getan und dann war wieder Freiheit für den Heiligen Geist und im Raum war dann wieder alles geklärt und so hoffe ich auch, dass ihr jetzt mir bitte vergibt, was ich gerade an Unsinn gesagt habe. So, ich hoffe, ihr habt super miteinander geredet. Wer hat was gehört, was er ein bisschen strange fand, was jemand anders erzählt hat? Strange im Sinne von positiv strange. Wo sagte, oh, das ist aber was Besonderes. Okay, es war alles im normalen Bereich, was er dann hatte. Dann ist ja gut, da bin ich ja hier sicher. Ich bin ja auch bei der FEG, es stimmt ja. Bin ja nicht jetzt hier irgendwo bei irgendwelchen Christustrefflern oder sonstigen Charismatikern, ja. Da würden wir ganz seltsame Geschichten hören, aber so ist alles safe. Also was für mich jetzt ganz wichtig ist, ist sozusagen die Frage, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Wo ist Gott, wenn ich bete? Wo ist Gott und wie ist er, wenn ich bete? Wie stelle ich mir ihn vor?
Wenn ich mir also vorstelle, hier oben ist jetzt Gott, ich sehe es mal so um, dass du auch sehen kannst, genau. Wenn ich sozusagen sage, hier oben ist Gott und hier bin jetzt ich und jetzt muss ich irgendwas machen und sozusagen bewirken, dass der sich da mal endlich bewegt, ja, dass Gott endlich mal was tut. Ja, Herr, ich habe schon so lange dafür gebetet, aber jetzt endlich höre doch mal und jetzt mach doch mal endlich.
Hat von euch schon mal so jemand gebetet? Ja, zwei, drei mutige, mal, ja, so im. Es ist übrigens ein biblisches Gebet, ja, das gibt's auch in der Bibel an vielen Stellen. Zum Beispiel auch in der von mir schon gerade falsch zitierten Offenbarung, wo es steht, dass die, die um ihres Glaubens willen getötet sind, die Seelen der Ermordeten unter dem Altar sind und sagen, Herr, wie lange noch willst du da nicht mal endlich für Ordnung schaffen? Ja, wie lange noch? Herr, wie lange sollen wir diesen Zustand des Unrechts in der Welt überhaupt noch aushalten? Handle doch endlich, tu doch endlich was. Also das ist schon etwas, glaube ich, was zu unserer Erfahrung gehören kann, dass man das Gefühl hat, da der Himmel ist zu, da ist Gott bewegt sich nicht, Gott handelt nicht und hier ist diese Grenze und ich versuche, da durchzukommen. Wenn ich aber weitergehe in meiner Beziehung zu Gott, merke ich vielleicht irgendwann, dass Gott ja gar nicht unbedingt so ganz auf der anderen Seite ist, sondern
ich weiß, Christoph, du hast mir das wunderbar schön hier arrangiert. Ich danke dir sehr. Ich wollte aber bewusst einen roten nehmen und da ist kein roter dabei. Ja?
Dass sozusagen Gott sagt, pass auf, wir beide, wir zusammen, du und ich, wir machen was gemeinsam in dieser Welt. Und dazu brauche ich dich und dazu brauche ich dich in zweifacher Weise, was der heilige Benedikt von Nursia genannt hat mit den beiden Worten, drei Worten genau gesagt. Ja, ach mein,
ihr seid ja so gut. Manche haben es gerade gesagt. Schreib's auf. Jeder, der das Glück hatte, keinen Latein in der Schule zu haben, lässt sich jetzt von seinem Nachbarn zuflüstern, dass das heißt.
Bete und arbeite. Es ist ein anderes Bild von Gebet. Auf einmal bin ich nicht der, der sozusagen als Lone Ranger hier steht und ich muss jetzt zwei eigentlich unmögliche Aufgaben erfüllen, nämlich Gott zu bewegen und die Welt zu bewegen. Ja, beides ja fast unmöglich. Wie kann ich als begrenzter Mensch Gott bewegen, dazu irgendwas zu tun? Und wie kann ich überhaupt diese Welt bewegen? Also ich habe kaum Einfluss zum Beispiel auf die Wahl in Amerika. Ich war in den USA, als gewählt wurde. Ich war in Oklahoma City. Erst war ich noch in Charlotte gewesen, dann war ich noch in Oklahoma. Und es wurde ja am Dienstag gewählt. Am Montag saß ich im Hotel in Oklahoma und habe das erste stärkere Erdbeben meines Lebens miterlebt. Also ich sitze da in der Hotellobby, war etwa so groß wie dieser Raum. Ich war alleine. Da wurde umgebaut, deswegen war so ein bisschen so eine Wand abgetrennt. Die Reception sah man nicht, den Empfang irgendwie. Ich saß da alleine, aber an meinem PC, links war eine Tasche. Ich saß auf einmal, fängt es an zu wackeln, aber richtig heftig, ja. Und ich denke, das ist ein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob ich es Englisch oder Deutsch gedacht habe. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Du gehst raus. Bei Erdbeben geht man aus dem Gebäude raus. Ja, das war sozusagen mein nächster Gedankenschritt. Und der dritte Gedankenschritt war, was nehme ich mit? Nehme ich den PC mit? Oder nehme ich die Tasche mit? Oder nehme ich beides mit? Oder nehme ich gar nichts mit? Ja? Und während ich das überlegte und alles wackelte, der Boden, die Wand, alles, war das schon wieder vorbei. Und ich habe aber sofort, als es losging, ist mein Blutdruck gestiegen, ich habe sofort Kopfschmerzen gekriegt. Also ich hätte sofort meinen Blutdruck messen sollen, aber das Messgerät war im Zimmer. In meinem Alter gibt es schon mal, dass man sein Blutdruckmessgerät mitnimmt, ja. Auf jeden Fall, es war irre, weil der stieg so, bzzzt, ein Erdbeben, Kopfschmerzen. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen für die Wahl, die jetzt auf uns kommt. Und so war es dann auch am nächsten Tag. Ich bin dann irgendwann, habe ich dann den Computer, den Fernseher ausgeschaltet, als dann Wisconsin fiel. Und da habe ich gedacht, wenn Wisconsin fiel, dann fällt auch Florida und dann ist sozusagen sowieso alles zu Ende hier. Dann kann ich jetzt sagen, Good Night America. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mich dann umgedreht. So, das hat jetzt mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Solltet ihr irgendwie eine Verbindung, eine geistige Verbindung suchen sollen zu unserem Hauptthema Gebet, sie existiert nicht. Wenn ihr sie entdeckt habt, könnt ihr sie mir gerne sagen. Also, meine Frage an euch ist, wo ist Gott in deiner Vorstellung, wenn du betest? Wo ist Gott? Ist er an deiner Seite? Trägt er dich? Ist er irgendwo oben unerreichbar? Wo ist Gott, wenn du betest? Ist er an deiner Seite als der gute Freund? Hey, Jesus, Buddy, Kumpel, wir beiden rocken die Welt. Nach dem alten Motto, was mir meine Freundin vor vielen Jahren gesagt hat, Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Also ist das so das Gefühl? So, jetzt werde ich gleich, es gibt gleich eine kleine Pause, wo ihr alle aufs Klo gehen könnt. Und wer weise ist, geht vorher. Nee, das ist ganz schlecht jetzt.
Und sofort hat sich der Saal geleert. Nein. Aber vorher will ich ganz kurz mit euch über Formen alias Gestalten des Gebets nachdenken. Und dann in der Pause bitte ich euch um Folgendes. Es gibt hier viele Stifte und die funktionierenden sind die, die Christoph hier vorne hingelegt hat. Ja. Ich bitte euch jeweils irgendwann dann vorbeizugehen und drei Striche habt ihr zu verteilen. Ja, nur drei, jeder und jede. Und dass ihr am besten davor oder dahinter da macht, wo ihr sagt, das ist eine Gebetsform, die kommt bei mir öfters vor. Also ihr müsst mal wieder wie im Leben euch entscheiden. Wahrscheinlich betet ihr ja alle Formen immer. Deswegen ist das dann ganz schwierig. Aber es könnte ja was Prominentes geben. Also etwas, was besonders sich hervorhebt. Und da macht ein Strichlein dran. Wir gehen da mal eben durch und dann reden wir gleich nochmal weiter nach der Pause. Also es gibt, das sind alles Dinge, die für euch nichts Neues sind, ist klar. Deswegen nur ganz kurz. Ich gehe mal auch weg, dass aus der Optik alle was sehen können. Klage. Eine Gebetsform finden wir in der Bibel sehr viel, Psalm 73 zum Beispiel, wieso geht es den anderen so gut und mir geht es so schlecht. Oder Psalm 42, mein Herz ist ich kann nicht schlafen wegen meiner Klagen, Psalm 32. Also die Bibel ist voll davon. Über das Thema Hören, Stille haben wir ein bisschen geredet, gestern ein bisschen angetatscht. Dieses Dasein, einfach vor Gott Dasein, Präsenzgebet könnte man es auch sagen, ich höre einfach, ich bin still, Herr, hier bin ich. Das war jetzt erstmal alles, was ich sage, mehr sage ich jetzt einfach mal nicht. Und jetzt halte ich mal die Klappe und halt auch meine mentale Klappe mal hier so ein bisschen. Für Bitte, für andere, bitte. Für mich zum Beispiel, Herr, ich würde gerne mal eine schöne Scherbe finden. Ja, bitte, bitte, please. Ich war mal in der Gemeinde, da haben die immer gebetet, bitte, 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 Jesus. Boah, das ging dermaßen auf den Nerv, das kannst du dir aber nicht vorstellen. Es geht auch cooler. Hey, bitte, Jesus. Also, bitte. Bekenntnis, Herr, ich habe Scheiße gebaut. Schon wieder.
Herr, vernichte die Sünder. Ja, aber bitte alle außer mir. Anbetung. Wow. Kannst du das auch? Die Hände hochheben? Nö. Will nicht. Anbetung, Herr. Du bist groß, du bist mächtig. Segnen. Da reden wir vielleicht noch ein bisschen drüber. Liturgisches Gebet. Bibel beten. Da sage ich was zu. Das ist eine ich sage nicht eine Form des Gebets, sondern eine Gestalt des Gebets. Deswegen habe ich mich da korrigiert. Form ist mir zu formal, zu äußerlich. Gestalt ist das Innere. Eine Gestalt des Gebets, wo ich von der Bibel herkomme und bete. Also wo ich einen Bibelvers nehme oder einen Psalm oder eine Geschichte von Jesus und mich da hineingebe und aus dem heraus bete. Der Herr ist mein Hirte. Und dann fange ich an und sage, Gott, du bist wirklich mein Hirte. Und ich erkenne das oft gar nicht. Ich schaue auf meine Defizite, aber ich schaue nicht auf das, was du mir alles schon gegeben hast, wie du mich versorgt hast. Und ich fange sozusagen an, aus der Bibel heraus mein Gebet zu formen. Das heißt, es ist eine Basis, ein Grundmuster, aus dem heraus ich bete. Bibel beten, Herzensgebet, das ist dieses Gebet. Vielleicht kennen das einige, sage ich nachher vielleicht auch noch was zu, wenn es interessiert. Das Jesusgebet, einfach beim Einatmen zu beten, Jesus, und beim Ausatmen Christus. Oder wie die Ostkirche, es kommt von der Ostkirche, oder man es beim Einatmen betet, Jesus, du Sohn Davids oder Sohn Gottes, beim Ausatmen erbarme dich meiner. Und das immer wiederholt mit dem Atem. Jesus, ich mache es als ganz einfaches Gebet, Jesus Christus. Jesus Christus. Es hilft mir sehr, mich zu zentrieren aufs Innere, aufs Wesentliche. Und dann aus dem heraus kommt dann natürlich irgendwann auch mehr Gebet und mehr Gedanken. Aber es ist so eine Einleitung, ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, einfach in die Zentrierung zu kommen. So, jetzt machen wir einfach mal ein paar Minuten Pause. Wir haben jetzt nach meiner Uhr 17 vor. Um 5 vor treffen wir uns wieder in 10 Minuten. Das heißt, um Punkt fangen wir wieder an. Die 5 Minuten sind jetzt diese locker, die Zeit. Und wenn ihr so lieb seid, geht doch mal hin und macht mal ein Strichchen, wo ihr denkt, das ist etwas, nicht das würde ich gerne, sondern das ist das, was bei mir wirklich vorkommt. Diese Form des Gebets, die kommt bei mir, diese Gestalt des Gebets kommt bei mir öfters vor. See you in 15 minutes. Dankeschön. Oh, danken? Nö, nö, nö.
Ja, also, das funktioniert noch nicht. Oder ist es noch leise? So, ich soll ein Machtwort sprechen. Das ist das Machtwort. Das ist das Machtwort. Ja, das sagt einiges über meine Autorität aus. Das war's dann wohl. Also wir würden weitermachen, das ist der Gedanke. Macht nichts. Wo ist eigentlich unser Referent hin? Der ist ja weg. Er hat gerade noch gesagt, ich soll das Machtwort sprechen, aber jetzt ist er weg. Ah, da ist er.
Ja, das ist der Unterschied zwischen einem Machtwort und einem Machtwort, ja. Dadurch, dass ich das Machtwort als Machtwort deklariere, ist es noch kein Machtwort. Es ist erst dann, aber sorry, Christoph, vielen Dank, dass du mir den Weg bereitet hast. Wenn du das mal meditierst, was deine lieben Mitgemeindler hier alles bestrichen haben, manche haben sich jetzt selbst geholfen und haben gesagt, wir müssen hier, das kannst du, ich würde dir empfehlen, das in dein Arbeitszimmer zu hängen und darüber nachzudenken. Ich sehe zum Beispiel beim Heilung 3. Ach, es wurde nachträglich hingeschrieben, okay. Ja, genau. Das ist wiederum die Gabe der Deutung, die du da hast. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, bei liturgisches Gebet sehe ich 5. Das ist auch nicht der Knaller in dem Sinne. Beim Bibelbeten sehe ich sogar nur 4. Das Wort Sprachengebet hat jemand dazu geschrieben, unerlaubterweise. Aber hat keinen Strich dran gemacht selbst. Bei Klagen ist relativ wenig, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. so angesichts des Wetters und so. Bei Fürbitte ist ganz, ganz, ganz viel. Bei Anbetung auch relativ viel. Danken, Fürbitte und Anbetung scheinen bei euch besonders ausgeprägt zu sein. Bitte, bitte auch noch. Das Ganze sollte euch nur zu einer inneren Klärung helfen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann hat Christoph Fugo vorgeschlagen, das finde ich auch sehr gut, dass wir das Forum richtig so mal öffnen, 20 Minuten, so ab halb etwa spätestens, und dann so machen wir ein bisschen Pause vom Mittagessen noch, aber dass man dann so nochmal 20 Minuten hat, wo ihr wirklich einfach Fragen stellen könnt oder wo ihr einfach etwas sagen könnt, was ihr auch noch sagen wolltet, was euch auch noch wichtig ist, was ich sträflich vernachlässigt habe oder wie auch immer. Aber jetzt steigen wir nochmal ein. Und gehen hierhin zurück. Und ich habe euch ja gefragt, wo ist Gott, wenn ihr betet? In eurer Vorstellung, nicht in der Realität, wo Gott wirklich ist. Das ist, übersteigt unsere Kapazität. Und ich mache jetzt mal so eine Skala von 1 bis 10. Ja? 1, das wäre so, Gott ist so 1 Zentimeter von mir entfernt. Ja, der ist so richtig ganz, ganz nahe. Und 10, das ist so, ich sag mal, 50.000 Kilometer entfernt. 5, das wäre so 500 Kilometer, so irgendwie so, ja. Ihr merkt, exponentielle Mathematik, das ist jetzt keine lineare Mathematik, die ich hier betreibe, ja. Mach mal eben ganz kurz die Übung für dich selbst, kannst auch euch die Augen zumachen und sagst, ich stelle mir jetzt mal eben vor, wenn ich bete, ist Gott jetzt ganz nah bei mir, gebe ich da eine 1 oder eine 2, ist er eher 500 Kilometer weg oder 100 Kilometer oder ist er vielleicht sogar ganz unerreichbar, 50.000 Kilometer ist jetzt steht jetzt wie gesagt für weit entfernt. Lass sie auch mal eben zu. Wer würde sagen, meine Zahl ist irgendwas zwischen 5 und 10? So. Okay. Wer würde sagen, meine Zahl ist so im Bereich 3 und 4? So. Wer würde sagen, meine Zahl ist so bei 2 etwa? Und wer sagt, meine Zahl ist bei 1? Wow. Dankeschön. Ich habe das jetzt gesehen und ich finde das mutig, dass ihr das jetzt gerade gemacht habt, auch gerade die so zwischen 5 und 10, ich habe es jetzt extra nicht aufgelistet. Ich fand es interessant, dass die meisten in der unteren Zahl bei 2 waren und ganz wenige bei 1, aber dass auch so viele bei 5 bis 10 sich angesiedelt haben. Und ich habe auch gesehen, dass eine ganze Reihe sich nicht gemeldet haben, ja, was auch völlig okay ist. Für mich ist es hilfreich geworden, in meinem Leben immer wieder mich zu erinnern, dass Gott nahe ist bei mir. Und dass, wenn ich bete, es nicht sozusagen so wie eine Aufgabe ist, die ich auch noch on top erfüllen muss, also wie eine anstrengende, stressige Arbeitsaufgabe. Jetzt muss ich auch noch beten, ja. Ich streng mich ja schon von morgens bis abends an in meinem Leben und ist ja alles sehr stressig und jetzt muss ich auch noch beten. Sondern, dass ich eher versuche, mir klar zu machen, er ist ja da, also das ist bei einer 1 oder bei einer 2, er umgibt mich ja Und deswegen ist Gebet für mich etwas ganz Natürliches. Jetzt hat vorhin in der Pause mich jemand angesprochen, hat gesagt, wieso hast du nicht hingeschrieben, Gebet einfach als Konversation. Das ist so das Thema, Jesus ist ja mein Freund und mit dem kann ich ja reden. Und ich denke, wenn du da bist, an dieser Stelle, dann ist das eine tolle Sache für dich. Aber wir nehmen eben auch wahr, dass manche sagen, nein, das ist nicht meine Situation. Meine Situation ist die der gefühlten Ferne. Wie kommen wir da jetzt weiter? Wenn das jetzt, ich bleibe mal einen Augenblick da, wenn wir da mal einen Augenblick sind. Ich nehme jetzt an, die meisten sagen, ich möchte eigentlich mein Gebet ausbauen. Also ich möchte eigentlich so ein Mensch sein, wo es einen gewissen Rhythmus ora et labora gibt. Und auch da fängt es schon an. Ja, die mittelalterlichen Mönche, also Benedikt von Nursia, der das westliche Mönchtum primär beeinflusst hat, um 560 etwa rum, 500, 600 rum, der hat diesen Rhythmus eingebaut. Und dass beides seine Berechtigung hat, nämlich zu beten und zu arbeiten, dass beides seine Berechtigung hat. Und er hat übrigens das Drittes, das wird meistens vergessen, et studia, das gehört eigentlich auch noch dazu. Die Mönche sollten auch lernen, sollten lesen, sollten studieren, sollten quasi diese Dreier, die körperliche Betätigung der Arbeit, Arbeit hieß damals auch Feldarbeit oder irgendwas mit dem Körper tun. Deswegen haben sie jetzt nicht noch extra zusätzlich ein Fitnessprogramm gemacht, aber wäre vielleicht für uns heute dann wichtiger, jedenfalls für Menschen wie mich. So, und jetzt ist aber das die Frage, unsere Tage sind ja mit Arbeit gefüllt und die meisten von uns werden nicht Mönche oder sowas werden oder in liturgische Kommunitäten eintreten, wo sozusagen das zum Tagesablauf gehört, wo das sozusagen benediktinisch, von Benedikt herkommend, geordnet ist. Ob du willst oder nicht, um 12 Uhr ist Mittagsgebet, gehst du halt hin, hast eine halbe Stunde gebetet und um 6 Uhr abends gehst du wieder hin, ist wieder eine halbe Stunde gebetet. Dann kannst du sagen, ora et labora, dann weißt du, jetzt habe ich gebetet, jetzt kann ich arbeiten. Sondern wir leben ja alle in einem Lebensrhythmus, der sich ständig ändert. Also wo wir, sei denn du bist wirklich also Postbeamter oder irgendwie so, aber der Lebensrhythmus ist sozusagen, mein Vater war Postbeamter, deswegen darf ich das sagen, großen Respekt, ständig sich ändert, wir dauernd vor Entscheidungen sind, das Leben ist hochkompliziert, mit dauernden Innovationen, wo wir auch up-to-date bleiben wollen und müssen, merke ich schon, dass mir das schwerfällt. Manche Sachen, die Leuten, die 10 Jahre jünger sind, für ganz natürlich kommen, da ist das für mich ein echtes Problem. Da muss ich mich hinsetzen und mir das, und da bin ich dann zu faul zu und auf einmal merke ich, bin abgehängt. Ich bin aber technologisch irgendwo, ich bin noch bei Facebook und die anderen sind alle bei Instagram oder keine Ahnung wo oder in den neuen Sachen oder. Also wir haben dauernd Innovationssituationen, wir haben dauernd wir haben einen beschleunigten Lebensstil. So. Und jetzt kommt das Christliche noch dazu. Und jetzt ist auf einmal noch die Forderung, die ich an mich selbst habe oder die aus irgendwelchen Predigten oder aus irgendeinem Kontext auf mich dazu kommt, dass ich sage, jetzt will ich auch noch beten. Und da hilft es mir, aus diesem Stress herauszukommen, dass ich mir deutlich mache, diese Grenze hier, die ist durchbrochen. Und wodurch ist die durchbrochen? Die ist durchbrochen durch zwei ganz zentrale biblische Realitäten. Das eine ist die Menschwerdung Jesu, dass wir Weihnachten feiern, was wir gerade haben, oder Epiphanias vorgestern, das Licht ist erschienen. Jesus ist da, er ist Mensch geworden. Wie der Hebräerbrief sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit uns, sondern er ist in allen Dingen versucht worden, wie wir. Er kennt das alles, er ist selbst Mensch geworden. Also die Menschwerdung, die Inkarnation als ein absolutes Nahekommen Gottes. Jesus weinte, ist einer meiner Lieblingsverse, steht in Johannes 11. Jesus weinte. Also allein diesen Satz dieser Satz hilft mir, die Bibel zu lieben. Ja, nicht Jesus schwebte über allem, sondern Jesus weinte, als er am Grab seines Freundes Lazarus stand. Jesus weinte. Inkarnation, Gefühl, Schwäche. Als er gefastet hatte, hatte er Hunger, so heißt es. Es war kein Scheinleib, den er hatte, so wie die eine frühe christliche Häresie gedacht hat, so der Doketismus, das schien alles nur so. Davon hat Mohammed das auch übernommen im Koran, wo er sagt in Sure 4, sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Das ist ein Reflex, den der Mohammed aus dieser christlichen Häresie des Doketismus übernommen hat. Das kann ja nicht sein, dass Gott oder Jesus oder der Prophet echt leidet, so die Auffassung damals. Nein, er hat wirklich gelitten. Also das ist die eine Durchbrechung dieser Grenze. Und die andere Durchbrechung dieser Grenze,
ich schreibe jetzt hier mal Gott hin und schreibe hier Jesus hin. Das ist die Grenze, der Heilige Geist. Jetzt ist das vielleicht für uns das Allerschwierigste, das zu denken,
was das eigentlich ist und wer das eigentlich ist. Aber auch der Heilige Geist, wie Paulus sagt in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist in unseren Herzen ausgegossen. Er ist uns gegeben. Der Geist selbst vertritt uns. Gottes Geist ist in mir. Und jetzt kommt das Wunder. Und deswegen haben wir die Trinität als eine offene Trinität. Jetzt sage ich was gerade theologisch sehr stark diskutiert wird, in allen möglichen Foren und Nicht-Foren und so weiter.
Und wo ich hoffe, unser lieber Freund Scott würde mich jetzt nicht verkreuzigen, was ich jetzt gerade jetzt zu sagen hätte. Diese Trinität, diese Dreieinheit Gottes, Gott, der eben nicht wie im Islam ein monistisches Prinzip ist, nur ein Gedanke des Einsseins, sondern eine Dynamik der Liebe. Diese ist offen und jetzt passiert ein ganz großes Wunder, nämlich dass du und ich und die ganze christliche Gemeinschaft mit hineingenommen werden in diesen
Realm, sage ich jetzt mal auf Englisch, diesen Realm, in dieses Wirkgebiet, in diesen Wirkungsbereich Gottes. Und auf einmal verstehe ich, Gebet ist Anteilhabe. Gebet ist nicht, ich muss Gott irgendwas abbringen. Dass da oben einer ist, den muss ich jetzt durch das richtige Gebet und die Intensität meiner Gebete und die Häufigkeit meiner Gebete und die richtigen Worte in irgendeiner Weise so beeinflussen, dass er endlich das macht, was A, ich will oder B, das Richtige wäre, weil ich es weiß und er tut es aber dummerweise nicht. Sondern Gebet ist was völlig anderes. Gebet ist Anteilhabe, wenn das ein deutsches Wort sein sollte. Gebet ist Kommunion, Gemeinschaft. Gebet ist, er umgibt uns, du Gott umgibst mich, du umgibst uns und ich trete in die Konversation ein, die bei dir schon dauernd läuft. Und dann sage ich, und aus diesem Einssein heraus schauen wir jetzt auf die Welt und sagen, Herr, dann kann ich sagen, du Vater, das finde ich ziemlich scheiße, dass da so ein Krieg in Syrien ist. Dann sagt er, ja, ich finde das auch doof. Ist auch nicht meine Absicht. Roland, hast du denn eine Idee, was wir da irgendwann machen können, da gemeinsam? Ja, und auf einmal sehe ich mich eben nicht auf der Seite, ich bin hier der Lone Ranger, der an zwei Fronten kämpfen muss. Ich muss sozusagen in der Gottesfront kämpfen und in der Weltfront kämpfen. Sondern ich erkenne, ich bin mit Gott zusammen in einer Bewegung der Welterneuerung, der Weltveränderung. Ich darf, und da ist, und das ist ganz wichtig, mein Alltag und mein Sonntag zusammen. Da gibt es nicht die Trennung zwischen Alltäglichen und Geistlichen oder Normalem und Geistlichen, sondern alles, was ich tue, ist damit hineingenommen. Und Wie kann das überhaupt sein? Wie kann das sein, dass jemand wie ich mit all meinen Defiziten, die ich alle kenne, von denen ihr manche erahnt und ich noch viel mehr kenne und meine Frau noch mehr kennt, als ich kenne, dass ich mit meinen Defiziten wirklich auf diese Seite gehören darf? Und dass Gott zu mir sagt, du, Roland, du bist Teil meines
Businesses hier in dieser Welt.
Du bist Teil, wir beide, wir gehören hier zusammen, wir machen das. Und übrigens nicht nur du, sondern auch der, der neben dir sitzt. Auch der, der von dem du auch vielleicht manches nicht so gut findest. Wir zusammen. Wie passiert das? Was ist der Mechanismus, falsches Wort, was ist die Realität, die Wirklichkeit, durch die das passiert? Und da gibt's ein Wort. Ich mache das jetzt so weiter, bis da nichts mehr lesbar ist. Ja, ich schreibe jetzt immer weiter darüber. Hinterher sagst du, das war mal irgendwie gut, aber jetzt, oder es war auch nie gut, aber jedenfalls gibt's ein Wort, was da drüber steht und was das alles beschreibt. Und dieses Wort, ein altes Wort, aber ein wichtiges Wort, ist das Wort Gnade. Gnade heißt, es ist ein Geschenk. Das griechische Wort Gnade, wie das lateinische Wort Gratia, hat einen anderen Klang als das deutsche Wort Gnade. Das deutsche Wort Gnade hat oft so ein bisschen wehtuenden Klang, so Gnade vor Recht. Ich will noch mal Gnade walten lassen. Ne? Hat so einen leichten Cutting Edge, so ein bisschen so, ne? so einen Reibeeffekt. Ne? Das griechische Wort Gnade, Charis, hat einen ganz anderen Klang. Chara ist die Freude. Eucharisteo, ich spreche es jetzt deutsch aus, Epharisteo, das wird griechisch aufgesprochen, heißt danken. Also Anmut ist eigentlich drin, auch in der hebräischen Entsprechung Chesed ist es das Gleiche, es ist das Schöne, Grazia. Grazie, la pizza era molto bella. Ja, da, danke, schön. Eine Grazie ist bei uns hier reinspaziert. Ja, das ist was Schönes. Und das ist das, was das griechische Wort, was das biblische Konzept Gnade ist. Es ist nicht diese Gnade, die Gott gerade uns mal jetzt nochmal so schenkt, weil er ja noch gar nicht so ein fieser Kerl ist. Aber eigentlich will er es ja nicht. Sondern Gnade ist was anderes. Gnade ist das Schöne, ist die Anmut, die sich über unser Leben gießt. Durch die Beziehung mit Gott. Und ich merke, wenn ich darüber rede und euch versuche, das mit Wortbildern nahezubringen, erstens, dass es ganz begrenzt ist, was ich da bewirken kann. Und zweitens, dass es auch für mich selbst, dass ich mir selbst predigen muss. Weil nämlich ich immer wieder im alten Bild bin, das alte Bild ist das der Trennung, dass eben da oben Gott ist und hier unten bin ich und eigentlich schaffe ich das nicht, dahin zu kommen. Weil da diese Mauer ist. Und dieses alte Bild blockiert mich auch im Gebet. Weil jetzt Gebet Anstrengung ist. Weil jetzt Gebet unsicher ist. Weil jetzt Gebet Mühe, Marathon, Spitzensport ist. Und da bin ich einfach nicht für gemacht. Ich bewundere die Leute, die Spitzensportler sind. Ich bewundere jeden, der Unterwasser-Rugby spielt. Aber es ist nicht meins. Ja, im Augenblick. Kann ja noch werden, Christoph, machen wir demnächst, ja. Genau. Also ich bewundere diese Menschen, die das können. Aber das alte Bild blockiert mich. Und es ist auch kein biblisches Bild. Ja, in der Bibel wird auch so von Gott geredet. Herr, du bist hoch erhaben, du bist auf dem Thron. Aber Gleichzeitig, wie geht's weiter dann auch im Jesaja? Er ist der, der in der Höhe thront und der bei den Zerschlagenen und Gedemütigten ist. Dass sofort die Durchbrechung dieses Bildes, dass Gott so ganz auf dem Thron ist. Und ich habe euch eigentlich jetzt für dich, wenn die Zeit es noch zulässt, schaue ich mal gleich, zwei Psalmen würde ich euch gerne zum Beispiel nennen. Wenn jemand mitschreibt oder sich das merkt, könnt ihr euch zumindest diese beiden Psalmen aufschreiben. Der Psalm 93 und der Psalm 139. 139 kennt ihr sicher, haben wir gestern auch gesungen. In einer Version, ich sitze oder ich stehe, du weißt es, du bist um mich, von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Das ist sozusagen das Bild, Gott umgibt mich. Und dann geht es sogar weiter. Auch wenn ich sagen würde, die Finsternis möge mich decken, also ich gehe in die allertiefste Depression hinein, Finsternis möge mich decken, so ist doch Finsternis nicht finster bei dir. Du hast mich bereitet, schon als ich noch ganz, ganz klein im Leib meiner Mutter war. Du sahst alle meine Tage. Es ist kein angsteinflößendes Bild, sondern ein schönes Bild. Also es ist dieses Bild, Gott ist ganz nah. Und Psalm 93, den lese ich jetzt aber doch, ist ein anderes Bild. Aber wenn man genau drauf hinschaut, ist es auch dieses Bild letztlich. Den Psalm 93 kann ich ganz unterschiedlich hören. Ich kann so hören, als ob ich sage, da ist Gott und ich bin irgendwo ganz anders. Oder ich kann sagen, nee, das ist ja mein Gott. Ich lese mal vor. Der Herr ist König. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Psalm 93 ist einer meiner Lieblingspsalme. Einer meiner 150 Lieblingspsalme, genau. Ich schmeiß einfach runter, das gehört bei mir dazu. Das ist Aufwachmethode. Der Herr ist König und herrlich gekleidet. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest, du bist ewig. Also Gott ganz groß, herrlich, auf dem Thron, ewig. Herr, die Fluten erheben sich, die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen. Jetzt geht's weiter. Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Also Gott ist über allem und ich lese das und höre das ganz tröstlich, weil ich sage, egal was jetzt in der Welt passiert,
Gott ist immer noch darüber. Die Wasserwellen erheben ihr Brausen. Die Ströme erheben sich. Aber du, Herr, bist in der Höhe. Wenn ich mich jetzt sozusagen hier unten hin platziere, ganz tief, dann sage ich, ja, okay, der ist da oben, aber was hat das mit mir zu tun? Wenn ich aber mit Paulus spreche im Epheserbrief, er hat uns gesetzt in die himmlischen Welten mit Christus. Das heißt, auf einmal sind wir mit Christus auf dieser Seite. Das heißt, auf einmal habe ich
eine ganz andere Position, auf die ich auch auf die Probleme meines Lebens schauen kann. Und ich weiß, dass diese Worte, die ich jetzt mache, nur ganz schwache Versuche sind, euch ein bisschen Anteil haben zu lassen davon, wovon ich glaube, dass der Schlüssel ist für unser Gebetsleben. Nämlich, dass wir diese Dreiecksbeziehung, Gott, du und deine Welt und diese Welt, alles, was da drin ist, neu denken. Nämlich, dass du als ein geliebtes Kind Gottes, als einer seiner Söhne, eine seiner Töchter, ganz auf seine Seite gehörst. Und dass du deswegen nicht wie der Bettler oder der Sklave sozusagen von Gott irgendwas erbetteln musst, sondern dass er dich mit hineinnimmt. Das heißt nicht, und da ist die Grenze, weil diese Grenze bleibt, aus meiner Überzeugung, dass du unendlich die Welt beeinflussen kannst, weil du jetzt auf der Seite Gottes bist. Und alles, was du dir wünschst oder was ich mir wünsche für diese Welt, jetzt in Erfüllung geht. Es gibt also Gebete, die bete ich mein Leben lang und die sind immer noch nicht erhört. Für mich erkennbar erhört. Diese Position, in Christus zu sein und Christus in mir, Christus in dir, heißt nicht, dass jetzt alle deine Gebete erhört werden, weil du jetzt ja auf der Position der Macht bist, sondern du hast Anteil an Gottes Liebe für diese Welt, an Gottes Plan für diese Welt, aber auch seine Liebe kommt dir an Grenzen. Und auch sein Wille kommt an Grenzen. Das ist die Selbstbegrenzung Gottes, der eben darauf verzichtet, in der Jetztzeit seinen ganzen Willen durchzusetzen. Wenn wir beten mit dem Vater unser, dein Wille geschehe, dann beten wir nicht resigniert, so, ja, dein Wille geschehe, ich kann das sonst machen, sondern wir beten ganz anders, sagen, Herr, ja, ich stimme mit dir überein, dass in dieser Welt dein guter Wille des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe, der Gnade sich ausbreiten soll, dass er geschehen soll. Aber ich weiß auch, da ist noch eine Grenze, die ist noch nicht überwunden. Das ist eine Grenze, die auch Gott nicht überschreitet. Also ich kann nicht einen anderen Menschen durch meine Gebete dazu letztlich bewegen, dass er das tut, was ich will oder was Gott will. Weil da die Achtung Gottes vor diesem Menschen so hoch geht, dass dieser Mensch eine echte Freiheit hat. Und das ist eine Grenze. Und die andere Grenze ist die Grenze der Vergänglichkeit, dass wir eben auch als Christen nicht von Krankheit befreit sind, von Tod befreit sind. Aber innerhalb dieser Grenzen passieren jetzt doch viele Wunder, doch kleinere und größere Gebetserhörungen. Aber sie durchbrechen nicht das grundsätzliche System, dass es auch Grenzen gibt des Gebetes, Grenzen, die Gott selbst auch nicht überschreitet. Mir hilft das, ich werde gerade ein bisschen philosophisch, muss jetzt aufpassen, mir hilft es, in die, das, was ihr am wenigsten angekreuzt habt, oder eins der wenigsten, das zu einzuüben, weil das auch bei mir sehr wenig ist, nämlich dieses Bibelbeten hier. Und ich kann das noch mal ein bisschen versuchen, ganz kurz zu erklären, dann können wir in ein offenes Gespräch kommen. Und wir haben heute Nachmittag ja auch noch ein bisschen Zeit. Mit Bibelbeten meine ich, dass ich selbst mich hinein begebe in die Bibel und dass die Bibel zum Inhalt meiner Gebets- und Vorstellungswelt wird. Zum Beispiel, so wie ich es jetzt gerade mit dem Psalm euch ein bisschen exemplarisch vorgeführt habe. Aber ich will es jetzt mal kurz noch an einem Beispiel aus dem Neuen Testament deutlich machen. Wir waren mal in Israel auch mit unserer Gruppe zusammen und dort in Galiläa, da waren wir leider nicht, da gibt es einen Ort am See Genezareth, der heißt, das ist wiederum witzig auf Deutsch, Petri Schiffstelle. Genau. Und wenn ich der Einzige bin, der hier lacht, dann ist auch okay. Genau. Okay. Also, und dort, also in der Nähe von Kapernaum, da soll es wohl gewesen sein, was sie da einmal gelandet sind. Da sind so Quellen, die kommen raus, da kann man sehr gut die Netze sauber machen, weil das ist fließendes Wasser. Und die Tradition sagt, hier ist der Ort, wo Jesus nach seiner Auferstehung dem Petrus begegnet ist, Johannes 21. Und ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo Petrus mit seinen Freunden, mit sechs Freunden, insgesamt sieben Leute, dass sie fischen gehen wie früher, bevor sie mit Jesus zusammen waren, die ganze Nacht arbeiten. Sie fangen nichts und dann ist einer am Ufer, sie sehen ihn im Morgengrauen, der sagt, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Sie sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Dann sagt er, werft die Netze zur Rechten aus und dann ist das für sie wie so ein Déjà-vu. Oh, das hatten wir ja schon mal. Sie werfen es aus, ziehen einen großen Fang, 153 Fische, ziehen es an Land. Der Johannes sagt, das ist Jesus, das ist der Herr. Petrus ist so überwältigt, er springt aus dem Boot raus, läuft hin, ist dann aber schweigend. Und dann sitzen sie schweigend und essen schweigend dort. Und dann steht im Griechischen ein Wort, das das Kohlefeuer, das ist ein Kohlefeuer, da hatte Jesus schon was vorbereitet, Anthrakea, da kommt das Wort Anthrazit her, kennen vielleicht einige von früher noch, sind so Kohlebriketts, Anthrakea. Dieses Wort Kohlefeuer kommt nur ein einziges anderes Mal im Neuen Testament vor, im Lukas-Evangelium, wo im Hof des hohenpriesterlichen Palastes auch solch ein Anthrakea war, ein Kohlefeuer, wo Petrus dreimal seinen Freund Jesus verleugnet hat. Und jetzt ist also dieses Kohlefeuer, sie sitzen schweigend und dann sagt Jesus zum Petrus dreimal, hast du mich lieb, fängt an, hast du mich lieber als die anderen, weil Petrus war immer der Konkurrenztyp, der musste immer gewinnen. Ja, ich habe dich immer lieber, ich habe dich lieber als die anderen. Dann sagt er, nee, ich weiß nicht, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Dann fragt Jesus ihn immer, liebst du mich? Dann sagt er, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Beim dritten Mal sagt Jesus zu ihm, Petrus, bist du mein Freund? Und sagt Jesus, ja, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dein Freund bin. Übrigens, diese Unterscheidung zwischen Lieben und Freund sein, die fällt in den meisten Bibelübersetzungen, wird hier nicht rausgearbeitet, weil da zwei verschiedene Worte sind, Agapeo und Phileo, also die göttliche Liebe und die Freundschaftsliebe. Jedenfalls soweit die Geschichte. Und ich erinnere mich, dass ich einmal in Israel war und da war in meinem Leben einige Sachen passiert, die ich nicht gut fand, wo ich selbst mit mir sehr unzufrieden war. Und ich habe mich da hingesetzt und habe diese Geschichte gelesen noch einmal. Und dann war das auf einmal so, dass ich gesagt habe, ich bin dieser Petrus. Und jetzt auf einmal passiert ist, dass Jesus mich dreimal fragt, Roland, hast du mich lieb? Und ich schaffe es und kann dreimal sagen, ja Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dein Freund bin. Du weißt, dass ich trotz meines Versagens und trotz meiner Fehler zu dir stehen will. Und dreimal sagt Jesus zu ihm, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Also er beauftragt ihn mit dem gleichen Auftrag, den er schon immer hatte. Warum erzähle ich euch das? Es ist eine von vielen solcher Erfahrungen, wo ich versuche, die Bibel auf einem Level zu lesen, der mich hineinnimmt in die biblische Geschichte. Das passiert natürlich nicht immer mit intensiver Emotion. Dass es da mit einer gewissen Emotion passiert ist, habt ihr gemerkt, sonst hätte ich es nicht so erzählt, wie ich es gerade erzählt habe. Es passiert nicht immer mit so einer Emotion, aber es passiert real. Und deswegen würde ich euch, wenn ihr Mühe habt zu beten, diesen Weg primär empfehlen, den Weg Bibel, also beten neu zu lernen, das sage ich jetzt Leuten, die teilweise schon viele Jahre Christen geworden sind, beten neu zu lernen mit der Bibel in der Hand oder auf dem Smartphone. Nochmal ganz neu, Bibel zu lesen, auch nicht als, ich muss so und so viel Bibel lesen, sondern ein Wort zu nehmen, darauf das zu nehmen und zu sagen, jetzt ist, hierauf reagiere ich und in eine neue Art der Konversation mit Jesus zu treten durch den Geist. Und das öffnet auch, glaube ich, das prophetische Hören. Das Hören haben wir auch nicht so ganz so stark, ein bisschen mehr. Das eröffnet, weil nämlich das gegenwärtige Reden Gottes, was es gibt, wovon ich ganz überzeugt bin, und das Buch gewordene Reden Gottes in diesem Buch ineinander fließt. Soweit meine Gedanken. Wir haben heute Nachmittag noch Zeit. Jetzt möchte ich, wie angekündigt, jetzt nur noch eine Viertelstunde, maximal 10 Minuten, Viertelstunde, aber Gelegenheit geben, dass jemand was sagt, fragt, nachfragt. Vielleicht habe ich irgendwas abgekürzt, unklar gesagt. Gefällt euch irgendwas nicht oder habt ihr irgendwas erfahren? Also, nochmal. Christoph hat das vorgeschlagen und das machen wir jetzt auch. Gibt es irgendeinen Kommentar? Gibt es irgendeine konkrete Frage? Wenn du dir denkst, ich könnte vielleicht, wenn jemand anders was gesagt hat, dann auch noch was sagen, dann denk dir jetzt, der andere hat schon was gesagt. Du bist jetzt schon Nummer 3, du bist gar nicht Nummer 1. Ja? Ja, bitte. Selbstbegrenzung Gottes, okay. Mache ich gleich. Ich sammle jetzt erstmal ein paar Statements, ja. Ja? Sprichst du ein bisschen lauter oder seid ihr... Ja, das ist, ich bin dir sehr dankbar, dass du das aufhast, dir auch, natürlich auch sehr dankbar für deine Frage. Aber ich sag mal sofort dazu was, ja, und komm nochmal zur Selbstbegrenzung, und du hast ja auch gemeint, genauso habe ich es nicht gemeint. Und während ich es gesagt habe, wusste ich, dass das eine Gefahr des Missverständnisses ist. Und dass ich mich da auf etwas dünnes Eis begebe und dass das missverständlich ist, was ich sage. Die Frage haben wir nicht verstanden. Entschuldigung, vielen Dank. Dann sage ich es nochmal, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also die erste Frage war nach der Selbstbegrenzung Gottes. Die zweite Frage war von, hilf mir nochmal gerade, wir haben am... Dein Name nochmal. Sarah, genau, wir haben ja gefrühstückt miteinander, sorry. Wusste ich, aber ich wusste nicht mal die Konsonanten, die dazu gehören. Genau. Das ist was anderes als Sigrid, ja, oder? Okay. Sarah sagte, dass in charismatischen Gemeinden sie es öfters so erlebt hat, dass man bestimmte Worte, bestimmte Formulierungen haben muss oder so und so viele Leute müssen gemeinsam beten, damit die Gebete erhört sind. Und dass sie das gut fand, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, es gibt einen Unterschied zwischen Gebet und Manipulation. Und direkte Beeinflussung. Aber bei diesem zweiten Modell, wo ich dann quasi uns auf die Seite Gottes ganz gezogen habe, sagte, da ist doch auch die Gefährdung, dass man dann denkt, wo immer das jetzt war, ist auch egal, ich bin jetzt in einer neuen Position und jetzt kann ich ja im Grunde dasselbe genauso machen. Und da war mir klar, dass das so missverstanden werden könnte oder dass es in die Richtung tendieren kann. So meine ich es aber nicht. Ich meine es nicht, dass wir auf einmal zu Gott werden und deswegen auf einmal alle Gewalt im Himmel und auf Erden haben und deswegen alles tun können. Ne? Sondern es ging mir um die Selbstwahrnehmung als ein angenommenes Kind Gottes, das in seine Familie angenommen ist und was auch, aber dennoch nicht jetzt immer Sonderrechte kriegt oder alle Gebete erhört kriegt. Und da komme ich zur Selbstbegrenzung Gottes, weil nämlich auch Gott nicht alle seine Wünsche sich im Augenblick erfüllt. Weil er uns Menschen die Freiheit gibt, indem er den Menschen geschaffen hat und ihm Autorität übergeben hat und den Menschen nicht zur Marionette gemacht hat, ist ständig passieren, tun wir dauernd Dinge, die eigentlich nicht Gottes ursprünglichem Willen entsprechen. Und wie weit das auch für die Schöpfung als Ganze zutrifft, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es scheint mir auch so zu sein, dass indem Gott die Welt geschaffen hat, er eine gewisse Eigenständigkeit gegeben hat. Und dass ich sozusagen, und da komme ich an Grenzen der Theologie, Der Koran sagt, ich unterrichte gerade in Tabor über Islam und Koran, deswegen ist mir das gerade ein bisschen präsent. Der Koran sagt, alles, was in der Welt passiert, ist direkt durch Gott verursacht. Die direkte Kausalität. Also wenn ein Kind auf der Straße überfahren wird, dann ist das Gottes Wille. Der hat das so bestimmt. Ich war mal im Jemen unterwegs, habe da ein paar Bibeln verloren auf dem Weg. Und wir waren dann bei einer Gruppe von ägyptischen Lehrern, die da wohnten, weil damals hatte Jemen, das war in den 80er Jahren noch nicht eigene Lehrer, da haben die aus anderen arabischen Ländern Lehrern gebracht und wir saßen bei dem, übernachten bei dem, da waren eine ganze Reihe jemenitische Jungs und wir sahen eine Szene, wo ein Rennwagen immer wieder hineinfuhr, es wurde immer wieder gezeigt in eine Zuschauermenge und die alle, also die Menschen da überfahren wurden. Und dann lachten alle immer. Und irgendwie, ich bin ja sehr kulturell sensibel und so weiter, aber irgendwann habe ich gedacht, mir wird das jetzt zu viel. Die lachen immer, da sterben Leute. Ich habe gesagt, Leute, wieso lacht ihr? Da sterben doch Leute, da kann man doch nicht lachen. Mir war auch unverständlich, warum der Sender das immer wieder zeigte und immer wieder gelacht wurde. Da war es irgendwie mit meiner kulturellen Sensibilität und kam ich an eine Grenze und habe gesagt, das finde ich jetzt einfach mal nicht gut und das sage ich jetzt auch, obwohl ich ja ein Gast in diesem Land bin. Dann sagten die mir, wieso, das ist doch ihnen über ihnen so geschrieben. Das ist doch auch so. Mit anderen Worten, Es ist, Gott hat ihnen das, das ist Gottes Zuschreibung für die. Das ist der ihr Schicksal. Gott wollte, dass das passiert für die. Und diese Monokausalität, dass alles in der Welt, also eine Causa, dass alles, was in der Welt passiert, direkt von Gott gewollt ist, wie der orthodoxe Islam es lehrt, die glaube ich nicht, und ich glaube auch nicht, dass die Bibel das lehrt oder dass die christliche Theologie das lehrt. Dass wir also sagen können, alles, was passiert, ist direkt von Gott so gewollt. Und sobald ich das sage, bin ich bei der Selbstbegrenzung Gottes. Weil Gott dann aus Gründen, die ich nicht letztlich beurteilen kann, auf seine direkte Wirkung auf die Welt eine Grenze setzt. So, und hier sind wir in tiefen Gewässern und da brauchst größere Theologen, als ich es bin, um da weiterzugehen und das vernünftig auseinanderzuklamüsern. Und vielleicht kann das auch keiner, weiß ich nicht. Soweit erstmal, du wolltest was sagen. Noch zwei, für zwei oder drei Leute haben wir noch kurz Zeit und dann machen wir die Pause. Ja. Habt ihr verstanden, was sie gesagt hat? Dann sei so lieb und steh da mal auf und sag's in die Richtung, weil, und schau den tiefsten, den weitesten Menschen an, und wenn der oder die verständnisvoll schaut, dann weißt du, dass deine Stimme rüberkommt. Also bei dem ersten Beispiel, die depressive Freundin, für mich fängt das da an, dass ich denke, was will Gott für diesen Menschen? Ich kann es, ja, ich würde sagen, für mich heißt Anteilnahme, ich setze mich neben diese Person, lege den Arm um sie und sage, weißt du, Gott ist auf deiner Seite, auch wenn du das jetzt gerade nicht fühlst. Ja. Ja. Im Namen Gottes spreche ich ihr Segen zu. Also an so einer Stelle würde ich würde nicht mich mit der zusammensetzen und sagen, Herr, bitte erbarm dich endlich, dass sie nicht mehr depressiv ist. Ich würde auch nicht sondern ich würde sagen, zu ihr gehen und sagen, pass auf, ich möchte im Namen Gottes dir zusprechen, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Das macht die Depression vielleicht noch nicht ganz weg oder vielleicht auch noch 0,1%. Ich kann deine Frage nicht beantworten. Weil ich das, da ich empfinde, wir kommen an Geheimnisse ran. Das ganze Thema Gebet ist ein absolutes Geheimnis. Weil wir weder wissen wir noch eine Methode, noch wissen wir genau, was im Einzelfall richtig ist, noch wissen wir, also im großen Bild, noch wissen wir, was sonst noch alles für Faktoren sind. Deswegen komme ich wieder am Ende des Tages komme ich zurück zu einem ganz einfachen Gebet und sag dann doch, lieber Herr, kannst du dir helfen, bitte, Punkt. Aber ich sage das aus einer Situation des Vertrauens heraus. Das ist vielleicht das, was ich meine. Nicht aus einer Situation des Kämpfens heraus. Ich muss gegen Gott kämpfen, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht tun will. Das meine ich vielleicht eher. Sondern aus einer Situation, du weißt, Gott, der will das eigentlich auch. Herr, tu das doch bitte. Aber dann weiter komme ich nicht. Und manchmal verändert sich die Situation und andere, die wir begleiten, da erleben wir, dass dieser Mensch vielleicht sogar Selbstmord begeht und kommt nicht aus der Depression heraus. Und da ist jetzt mein Vertrauen aus meinem biblischen Verständnis heraus, dass auch in der Situation dieser tiefsten Verzweiflung, aus der dieser Mensch heraus gehandelt hat, Gottes Licht immer noch bei ihm war und Gottes Liebe immer noch bei ihm oder bei ihr war. Das meine ich mehr so auf die Seite Gottes drehen. Aber ich kann dir auf die eigentliche Frage von dir keine vernünftige Antwort geben. Punkt. Ist auch mal schön. Gibt's noch was? Anybody? Christoph ist auf dem Sprung nach vorne zu kommen. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit und ich sage ganz kurz jetzt, Shift, also wenn jemand da eins dieser Bücher haben will, legt einfach Geld hin.